Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei uns zu Gast ist Nachhaltigkeitsexperte Zakis Brustig. Wir sprechen darüber, wo wir aktuell in puncto Klimaziele stehen, wie wichtig unsere individuelle Haltung zu dem Thema ist und darüber, wie Unternehmen einen echten Impact leisten können. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
Disrupting Minds.
Hallo und herzlich willkommen, Zakis. Wie schön, dass du da bist.
Mega, freue mich voll an Bord zu sein.
Ja, willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Ich würde sagen, wir starten mal ganz klassisch rein mit: Wer bist du und was machst du?
Ja, Zakis, 41 Jahre alt und bin Podcaster. Ja, Podcaster, Moderator und mache auch hin und wieder Content auf LinkedIn rund um das Thema Nachhaltigkeit und vor allem wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Also wie schaffen wir es, Nachhaltigkeit erfolgreich wirtschaftlich umzusetzen?
Ja, richtig cool. Wir zwei haben uns ja heute verabredet, um mal so über den Status zu sprechen. Also der Status des State of the World, Status des Themas Klimawandel. Wo stehen wir denn? Und ich würde sagen, erzähl doch mal.
Ganz große Frage.
Ja. Und, ich mach's mir bequem.
Genau.
nach 40 Minuten machen wir aus, aber wir.
Genau. Nein, das ist eine wirklich wichtige Frage, weil ich muss ganz ehrlich sein, also ich mache das Thema jetzt schon seit Jahren. Und ich habe einen Podcast, der ist sehr actionorientiert, lösungsorientiert, sehr positiv. Also es ist keiner dieser, oh, wir werden alle sterben, Nachhaltigkeit und Krise-Podcasts. Aber die Frage hat mich trotzdem in den letzten Wochen und Monaten hart bewegt, weil sich schon was verändert hat. Und das heißt, es wird jetzt mal kurz ernst und es werden auch wirklich harte Themen. Aber ich kann versprechen, hinten raus wird es die Lösung geben, wird es Orientierung geben und Sinnhaftigkeit und Freude. Aber wir müssen schon erstmal angucken, wo steht die Welt? Die UN selbst sagt, aktuell steuern wir realistisch auf 3,1 Grad zu. Das ist ein Klopper, ne? Also 3,1 Grad mehr als das, was wir gewohnt sind, macht einen relevanten Unterschied. Dieses Jahr übrigens haben wir zum allerersten Mal durchgehend 1,5 Grad Erderwärmung gehabt. Also wir reden ja immer über das 1,5 Grad Ziel, was in Paris beschlossen wurde von der Weltgemeinschaft. Und das haben wir schon erreicht. Und wie gesagt, es wird es kurz düster. Also, aber bleibt dran, keine Angst, das ist nur ein kleiner Teil des Podcasts. Und das heißt, wir müssen uns vorstellen, was bedeutet so eine Erderwärmung für die Welt? Mhm. Da sind Dinge, die ein Mensch wie ich, der jetzt quasi seine 40 Jahre in Frieden, in einer stabilen Demokratie aufgewachsen ist, die stets Wachstum erlebt hat und das eine einzige Frage war, existenzielle Frage ist, wie verwirkliche ich mich maximal selbst, was soll aus mir werden, ne? Und ich habe ein Kind, 6 Jahre, und ich habe mich schon gefragt, auf welche Zukunft muss ich meinen Sohn vorbereiten? Weil das, was er erleben wird, maximal anders als das, was ich erlebt habe. Und meine Frage ist so, wie kann ich ihn darauf vorbereiten? Weil er braucht Skills, die ich in meinem Leben nie gebraucht habe. Weil, wie gesagt, kurz der düstere Teil, so eine Erderwärmung bedeutet einfach, es werden extrem viele Systeme, die schon Jahre, Tausende stabil liefen, durcheinander kommen. Das heißt, was wir im Ahrtal erlebt haben, ist nur ein ganz kleiner Vorgeschmack auf das, was sich schon in den nächsten Jahrzehnten entfalten wird. Nicht in 4 Jahren, nicht in 8 Jahren, aber in 14 und in 40 Jahren. Und das heißt, wir werden wirklich massive Umweltkatastrophen haben. Es ist aus unserer heutigen Sicht ein wahres Desaster-Szenario. Das löst Massenmigration aus, vor allem in Gebieten, die jetzt schon von den Ärmsten der Ärmsten bewohnt werden. Und das ganz auch wirtschaftlich, ne? Wir werden Disruptionen von Lieferketten sehen auf unglaublicher hoher Skala. Und das heißt, wenn ich mir überlege, klar, mein Sohn wird noch ein super schönes Leben haben, davon gehe ich aus und wir werden sehr viel technischen Fortschritt sehen. Aber es heißt auch, dass das, was uns jetzt schon stresst, diese Stapelkrisen aktuell zunehmen werden und das realistisch ist, wenn mein Sohn so alt ist wie ich jetzt, wird er einfach einen großen Teil seines Lebens damit beschäftigt sein, Krisen zu managen, in welcher Art auch immer. Und die Frage ist natürlich, wie bereite ich ihn darauf vor? Oder wenn man als Unternehmer, Unternehmerin zuhört und ein Familienunternehmen hat, ist ja auch sowas wie ein Baby, wie bereiten wir das darauf vor?
Ja, nicht nur, also alle, ne? Nicht nur Familienunternehmen. also Unternehmen an sich und selber privat natürlich auch. Und wie gehen wir überhaupt damit um? Ich habe so das Gefühl, dass, also klar, jetzt hast du gerade Ahrtal gesagt, das hat schon mal so einen Vorgeschmack gegeben, aber so richtig ist mein Eindruck, vielleicht auch mein persönlicher, kann man sich irgendwie noch gar nicht so richtig vorstellen, was denn da konkret eigentlich auf uns zukommt. Du hast ja schon ein bisschen angerissen. Was glaubst du denn, wie schlimm es tatsächlich wird?
Ja, das kann natürlich keiner sagen. Also es ist mega unberechenbar, ne?
Klar.
Wir wissen nur, es wird stressvoll. Keiner weiß, ab wann genau, keiner weiß, wie genau, so ehrlich muss man sein. Wir wissen nur, die Chance, dass sich quasi wirklich chaotische Zustände, Desaster stapeln, die Werte steigen halt exorbitant. Und wir können auch sehr viel gut machen. Es gibt natürlich ganz viele Arten, Ökosysteme zu regenerieren. Es gibt aber halt auch ein paar Kipppunkte, die kann man nicht mehr zurückdrehen. Also ein kleines Beispiel. Zum Beispiel, wir reden ja ganz oft über den Regenwald. Schon seit wir Kinder sind, wissen wir um dieses Thema, wie wichtig der Regenwald ist, ne? Und es gibt halt so eine Grenze. Aber wenn wir bis zu diesem Punkt Regenwald abholzen, und da ist der Unterschied, sind jetzt nur noch so 1 bis 1,5%, dann kippt das System in sich und dann quasi bleibt nicht der restliche Wald bestehen, sondern kippt und wird zur Steppe, weil er sich selbst quasi als System nicht erhalten kann. Jetzt denken wir natürlich, wenn wir extrem zynisch sind, denken wir so, ha, was juckt mich der Regenwald im Amazonas? Ich wohne in Europa, ne? Ich muss aber wissen, dass der Amazonas in Südamerika oder der Regenwald im Kongo in Afrika auch unser Klima hier macht. Also was wir an Regen haben, was wir an stabilen Wetterverhältnissen haben, wird durch diesen Regenwald mitentschieden. Und das heißt, wenn der plötzlich zur Savanne oder Steppe wird, dann haben wir hier ein massives Problem für unsere Landwirtschaft. Also das heißt, das ist unser ureigenstes Interesse. Es geht nicht darum, ein paar schöne Pandas zu retten, sondern es ist wirklich unser ureigenstes existenzielles Interesse als Menschen, in, selbst in der westlichen Hemisphäre. Und das heißt, ich glaube, das Fazit ist, und das war mein persönliches Fazit, als ich mich jetzt in den Wochen gefragt habe, was sage ich meinem Sohn über seine Zukunft? Zum Glück hat er mich noch nicht gefragt, ne? Aber ich muss mich ja darauf vorbereiten, mental. Und bisher war halt mein Ansatz immer so, alles raufwerfen, was wir haben, aufs 1,5 Grad. Es gibt so viel fantastische, jetzt schon funktionierende, wirtschaftlich funktionierende Technologien, Geschäftsmodelle für Nachhaltigkeit. Theoretisch könnten wir das 1,5 Grad Ziel halten. Praktisch scheitert es an ganz vielen anderen Themen. Und bisher habe ich da alles reingeworfen. Aber jetzt muss man so ehrlich sein, wir werden es realistisch nicht schaffen. Das heißt, wir müssen mittlerweile nicht nur immer noch über Nachhaltigkeit nachdenken. Die wird dadurch nicht obsolet, weil jedes Zehntel Grad, dass wir diese Krisen abschwächen, hilft. Aber man muss schon so ehrlich sein, sich auch auf diese unberechenbaren, chaotischen Krisen einstellen. Das heißt, wir müssen irgendwie Resilienz aufbauen. Und vor allem müssen wir in der Lage sein, diesen Dingen ehrlich ins Auge zu gucken. Und jetzt wird es besonders spannend, weil jetzt kommt eben nicht plötzlich ein Technologiethema oder ein Politikthema, sondern das für mich wichtigste Thema in dem Zusammenhang ist tatsächlich Psychologie oder Klimapsychologie.
Total spannend. Ich habe da neulich eine deiner Podcast-Folgen gehört und da ging es genau darum. Das fand ich einen ganz spannenden Aspekt. Was macht das eigentlich mit uns? Und wie gehen wir auch rein emotional damit um? Also stecken wir, oder mal vorne angefangen, wenn wir jetzt sagen, okay, das ist unrealistisch, dass wir dieses 1,5 Grad Ziel schaffen. Was macht das mit den Menschen? Ist es dann eher so ein, ja, okay, dann nicht, dann kann ich auch meinen Verbrenner weiterfahren. Also ich jetzt ein bisschen provokativ, ja. Jetzt fahre ich einfach meinen Verbrenner weiter und dann bringt der ganze Quatsch irgendwie gar nichts. Ignoriere ich das? Also es ist ja auch beängstigend, wenn man eben nicht weiß, was auf einen zukommt. Oder wie geht denn der Mensch an sich damit um?
Ich glaube, das ist wirklich die relevanteste Frage, weil ich stecke ja so ultra tief im Thema und meistens rede ich mit Menschen, die ultra tief im Thema stecken. Aber ich glaube, selbst wer nicht im Thema steckt, hat ein intuitives Gefühl dafür, wie es um die Welt steht. Ich war demnächst auf einer Tech-Konferenz und saß in der Lobby vor der Session und dann hat mich halt einer der anwesenden Techies, ein Teilnehmenden, gefragt, so, ey, für was seid ihr hier? Und ich so ganz freudig für die Nachhaltigkeits-Session und dachte, vielleicht kommt der. Und dann hat er mich halt nur so mitleidig angeschaut und meinte so, boah, Nachhaltigkeit, der Zug ist doch schon längst abgefahren. War nicht sein Thema, kennt er nicht, aber wir schnappen das ja alle auf, seitdem wir Kinder sind. Und wir haben intuitives Gefühl dafür, wie es um die Welt steht. Und was wir ganz oft machen, das ist natürlich das Einfachste ist, wir verdrängen es, es ist einfach ein Brocken, es ist emotional anstrengend, das kann man nicht leugnen. Und wir sehen es auch daran, dass ich glaube, fast jeder zweite Jugendliche wirklich ernste Sorgen hat, also er hat Zukunftsangst. Das heißt, es ist ein psychologisch auch auftretendes Phänomen mittlerweile in der jüngeren Generation. Das heißt, wir spüren das alle. Und das Entscheidende ist, dass wir lernen, wie wir damit umgehen. Und es ist so ein touchy-feely-Topic, ne? Alle lächeln ja immer so Psychologie als Soft-Faktor weg. Ich denke, es ist einer der entscheidendsten Faktoren, wenn wir über das Klima reden. Und hatte da eine wunderbare Folge mit Katharina van Bronswijk von Psychologists for Future, die Sprecherin. Und Psychologen vergleichen quasi unsere Reaktion auf diese Szenarien, sehr realistischen Szenarien, mit den 5 Stufen der Trauer, die wir durchlaufen, wenn wir zum Beispiel selbst eine Krebsdiagnose bekommen, eine existenzielle, oder einen unserer allerliebsten verlieren. Weiß nicht, wenn man zum Beispiel als Elternteil ein Kind verliert. Und dann läufst du durch solche Stufen, wo du versuchst, das erstmal zu verleugnen, dann kommt der Zorn, dann versuchst du zu verhandeln, dann irgendwann merkst du, Mist, da geht nichts, dann wirst du depressiv, traurig und am Schluss hast du es akzeptiert und dann kommt die neue Sinnfindung, wo du merkst, okay, die Umstände sind, wie sie sind, was ist mein neuer Sinn, meine Rolle, meine Aufgabe? Und all diese Emotionen sind völlig normal. Das heißt, wenn ich das fühle, bin ich erstmal ein ganz normal funktionierender, gesunder Mensch. Und Gut. Das macht natürlich den Klops nicht einfacher. Und das muss man einfach aushalten. Also ich zum Beispiel, ne, als ich mich gefragt habe, was erzähle ich meinem Sohn, war ich wirklich traurig. Das hat mich ernsthaft traurig gemacht. Und dann kann man jetzt nicht sagen so, oh, Zackes, du bist ja ein Weichling, ne? Reiß dich mal zusammen. Sondern nein, das ist ernsthaft. Und erst wenn ich dem Raum gebe, wenn ich damit mit anderen Menschen drüber spreche, fange ich an, das zu verarbeiten und komme ich zur Lösung. Wenn ich das nicht mache, werde ich eine Abkürzung wählen. Weiß nicht, ob ihr den Theorie-U-Prozess von Otto Scharmer kennt, aber da geht es ganz viel darum, quasi diese Sachen, diese Stufen zu durchlaufen. Und ansonsten springe ich so in Denial oder in Tech-Optimism. Da sehen wir ganz oft in der Tech-Branche, ne? So, sorry, dass ich es jetzt an einem Namen festmache, aber so jemand wie Thelen verkörpert das für mich, ne? Das heißt so, kein Problem, wir werden das alles mit Tech lösen. Irgendwann haben wir all diese modularen, kleinen nuklearen Kraftwerke millionenfach skaliert aufgebaut und die schließen wir dann an unsere DAC-Systeme, also Direct Air Carbon Capture. Das heißt, wir saugen all dieses CO2 wieder aus der Welt raus. Das dauert zwar noch 10 oder 15 Jahre, aber weil das kommen wird, können wir bis dahin noch einiges in die Umwelt blasen. Ganz salopp und zugespitzt formuliert. Ne? Das ist dieser Tech-Optimismus, für den auch jemand wie Elon Musk steht, der aber, seien wir ehrlich, sehr unrealistisch ist. Oder wir zweifeln das an, wir sagen, na, Klimawandel gibt es doch gar nicht, ganz ehrlich, das Wetter hat sich schon immer verändert und all diese Dinge. Und wenn wir halt ernst, wirklich diese Gefühle ernst nehmen, dann kommen wir langsam an den Punkt, wo wir uns über die tatsächlich funktionierenden Lösungen überhalten können, weil wir das, was wir nicht mehr verändern können oder außerhalb von unserem Einflussgebiet ist, einfach so akzeptieren, wie es ist. Und das heißt zum Beispiel eben jetzt, ne, wenn ich, oder sag mal so, was mich durch diesen Prozess durchführt, ist einfach, oder warum ich mir dieses antue, ist ja, macht jetzt keinen Spaß, da zu sitzen, über die Zukunft zu grübeln, ne, ist halt wirklich die Frage, ich will eine Antwort für meinen Sohn. Also ich will ihm sagen können, auf A, welche Zukunft er grob erwartet und wie er damit umgehen kann. Und für mich das Entscheidende ist also, wenn ich akzeptiere, die Welt ist, wie sie ist, ich kann noch unglaublich viel für ihn verändern, aber ich kann auch viel nicht mehr verändern, dann ist das Wichtigste für ihn, dass er lernt, egal in welche Zukunft er schaut, er wird immer wissen, wie er sie handhabt. Und für mich das Wichtigste ist, dass wir einfach all diese Konflikte, diese Handlungen, diese Herausforderungen, die auf uns zukommen, mit Würde lösen, gemeinschaftlich und in Vertrauen. Weil es geht halt nicht, dass wir sagen, so eben, ne, jetzt ist alles scheißegal, jetzt fliege ich in die Karibik, solange sie noch über Wasser liegt. Oder ich bunkere so viel wie möglich trockenes Klopapier auf meinem Schlauchboot, wenn die Flut kommt. Hauptsache quasi meine Familie hat trockenes Klopapier. Das haben wir ja schon während Corona gemacht. Ich denke, sollten wir daraus gelernt haben. Also es geht wirklich darum zu lernen, wie lösen wir Herausforderungen gemeinschaftlich, sozial und mit Würde. Und ich glaube, wir sehen gerade eine große Bewegung, wo das in die andere Richtung geht. Machen wir uns nichts vor.
Was meinst du mit anderer Richtung?
Wir sehen, also ich sag mal, in Deutschland beobachten wir die Erstarkung des Populismus. Mein Gefühl ist, also ich bin kein Politikwissenschaftler und das ist wirklich einfach eine, ich sag mal, banausige Privatmeinung, ne? Aber ich glaube schon, weil die Mitte sich nicht traut, ehrlich zu sagen, was Phase ist. Man erwartet von den Politikern und Politikerinnen, dass wir immer weiterhin Wachstum haben werden. Und Nachhaltigkeit bisher wurde immer als eine unrealistische, am Anfang noch theoretisch mögliche, aber mittlerweile doch unrealistische Illusion verkauft. Und das ist, wir werden unseren Lebensstandard so halten können, wie wir ihn kennen. Also die Idee war, mein Sohn wird in einer Welt aufwachsen, die so aussieht wie meine. Er wird quasi immer noch grillen können, nur halt ein veganes Schnitzel. immer noch auf seinem privaten Weber-Grill, der halt elektrisch und kreislauffähig ist. Und danach braust er quasi mit seiner Frau und seinen Kindern im Elektro-Porsche in den Sonnenuntergang. Und diese Welt wird es nicht geben. Also dieses Morgen ist eine grüne Version von gestern. Da wird ganz viel von diesen Technologien werden kommen und sie sind notwendig, wir brauchen sie. Aber parallel werden jetzt einfach unaufhaltbar und unvermeidbar die Krisen zunehmen. Und so ehrlich muss man sein, das kann man halt auf kein Wahlplakat schreiben. Ne? Da brauchst du ja keine Illusionen machen, da wirst du nicht gewählt. Und weil keiner diese Wahrheiten ausspricht, kommen natürlich Menschen, die mit sehr simplistischen Lösungen um die Ecke kommen und mit Versprechen und Heilsversprechen sehr gut bei den Menschen an, weil sie alle eine Wahrheit ansprechen, die wir intuitiv kennen. Und das ist, die Welt wird sich dramatisch ändern. Und wir wollen alle Orientierung, wir wollen Antworten. Wenn wir uns nicht trauen, diese ehrlich anzugehen, dann holen uns die ab, die
naja,
uns das
klar.
Blaue vom Himmel versprechen.
Aber dann ist es ja am Ende auch eine Haltungsfrage. Also welche Haltung, also A, klar, die Erkenntnis und das ehrliche Aussprechen dessen, dass es einfach unrealistisch ist. Aber, und da finde ich, das ist so eine große Gefahr, an der Stelle dann eben nicht aufzugeben und nicht den Kopf in den Sand zu stecken, weil es wäre ja viel einfacher, das zu machen, ne? Weil Nachhaltigkeit ist ja auch unbequem. So, das ist ja für jeden von uns, bedeutet das ja auch, sein eigenes Leben zu verändern, anzupassen etc. So, und wenn die Message ist, naja, bringt eh nichts, also überspitzt gesagt, dann oder bringt nicht genug, dann wäre es ja ein leichtes und bequemer zu dem, naja, dann kann ich ja auch so weitermachen wie bisher zu gehen. Und das wäre ja fatal, wenn wir das machten. Das heißt, wir müssen ja eine...
Das wäre nicht fatal, das ist fatal, weil genau so machen wir es.
Ja,
ja. Also machen wir uns nichts vor. Ist ja natürlich auch schwierig, ja, weil also... Es ist auf zwei Arten unbequem. Das eine ist, also was wirklich nachhaltig ist. Und na, da, es gibt sehr viele Arten, wie man das Wort verwendet. Aber ich sag mal, wirklich nachhaltig sind wir alle gar nicht. Wir sind alle ein kleines bisschen weniger schlecht. Mhm. Wirklich nachhaltig hieße, es gibt die planetaren Grenzen, 9 Stück. Davon haben wir 6 schon in den tiefroten Bereich gebracht. Wir müssten zurück. Also wir müssten quasi nicht ein bisschen weniger schlecht sein. Wir müssten gut sein. Wir müssten Ökosysteme wieder aufbauen. Biodiversität fördern, CO2 massiv binden. Davon sind wir meilenweit entfernt. Mit den verbleibenden Kontingenten, was wir hatten, die müssten wir theoretisch auf alle Industrien so verteilen, dass jeder noch ein kleines Stückchen vom Kuchen hat. Da sind wir auch alle weit drüber. Also Nachhaltigkeit, wie wir sie definieren, ist gar nicht in Relation zu den gegebenen Umständen, die wir noch haben. Mhm. Also sind wir auch weit von entfernt. Und logisch bedeutet das, dass wir unser Leben massiv umstellen müssten, machen wir natürlich alle nicht. Und das andere ist eben, die Konsequenz daraus ist auch unbequem. Also auf zwei Arten unbequem. Aber kommen wir jetzt zum Lösungsteil, oder?
Ja.
Damit hier nicht alle danach
gut,
in den
du,
Kopf
gut,
in den Sand
sagst.
Stecken und denken so, wow, mein Gott, ich will diesem Doomsday-Club von Zuckers auf keinen Fall beitreten.
Also Ärmel hoch, was machen wir?
Genau, Ärmel hoch, was machen wir? Also es gibt 6 Dinge, die ich gerne mitgeben würde. Das eine ist, also ich habe quasi meine Art, mich auf den Weg zu machen, einen Beitrag zu leisten, war, ich will all diese Menschen, die es jetzt schon geschafft haben, Nachhaltigkeit wirtschaftlich erfolgreich umzusetzen, all diese Pioniere, die sich Märkte neu geschaffen haben, interviewen und schauen, wie sie das machen, was sie anders machen als die anderen Unternehmer, und habe 5 Felder ausgemacht, in die die alle investieren, damit sie wirklich es schaffen, so ein Unternehmen wie, ich weiß nicht, VD, Frosch, nachhaltige Startups, wirklich erfolgreiche Markt zu etablieren. Mhm. Das ist der eine Punkt, da können wir drauf eingehen. Und der andere ist eben auch als allererstes zu kapieren, dass es genau diesen Shift braucht, weg vom Footprint, von diesem Schlechtfühlen, als ich als Privatmensch, hin zum Handprint und zu entdecken, welches Potenzial ich habe, tatsächlich einen Beitrag zu leisten. Was heißt das konkret? In Deutschland reden wir alle über den Footprint, wissen wir, ne? Ich gehe morgens raus, ich habe was mit Plastik gekauft, ich habe mich ins Auto gesetzt, fühle mich erstmal richtig mies und schlecht, ich Umweltsünder, ne? Und wie ist es in Deutschland so? Als Durchschnittsdeutscher habe ich einen Footprint von 11 Tonnen pro Jahr. In Relation, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel halten wollen, müssten wir eigentlich runter auf 2 Tonnen pro Jahr. Auch da in Relation. Jemand, der im Senegal wohnt, der hat ungefähr so 0,8 Tonnen. Also, ne?
Ja,
das heißt, ganz viele Menschen haben das, was wir bräuchten, wir halt nicht. Was kann ich denn aber machen? Ich kann natürlich unverpackt einkaufen, ich kann das Auto stehen lassen, Rad fahren, all diese Dinge sind unglaublich wertvoll. Ich setze mich nicht mehr in den Flieger, sondern in die Bahn. Also da werde ich maximal so Richtung 4 Tonnen kommen, weil wir haben ja immer noch Straßenbahnen, Krankenhäuser, Polizei, Schulen. Das heißt, wir haben einfach so Systememissionen
oder
Auswirkungen als Deutschland. Immerhin, also sind wir halt immer noch 2 Tonnen drüber, über wo wir hin müssten. Ne? Und das ist ja nicht nur bei uns so, das ist bei allen anderen europäischen Ländern so und in der westlichen Hemisphäre so. Das heißt, unrealistisch, dass wir da weit kommen, solange wir nur auf den Footprint schauen. Mhm. Wo müssen wir hin? Auf den Handprint. Der Handprint ist da, wo ich nicht nur mein eigenes Verhalten beeinflusse, sondern anderen Menschen ermögliche, ebenfalls weniger Umweltauswirkungen zu haben. Und eine der naheliegendsten Rollen ist in der Regel unser Job. Das heißt, in meiner Arbeit etwas verändern. Und ich weiß, das sind jetzt ein paar Techie-Beispiele, aber einfach nur, um die Relationen zu verstehen. Mhm. Ne? Es gibt so simpelste Dinge, die wir in deutschen Unternehmen einfach nicht machen. Überall stehen Anlagen rum, in denen laufen Pumpen, Industrieanlagen, ne? Tausendfach. Und in der Regel läuft halt die Pumpe 0 oder 100%. Und ein Bekannter von mir berät halt Unternehmen dazu und sagt so, wie wäre es denn, wenn wir die retrofitten und dann laufen die halt 10, 20, 30, 70% genauso viel, wie wir es brauchen. Und dann sparst du halt pro Anlage oder pro sofort 540 Tonnen. Und da braucht es quasi meinen Bekannten, der sich mit jemandem im Unternehmen, der sagt so, ey, das gehen wir jetzt an, darüber übernehme ich Verantwortung, das angeht. Und dann erreichen die 540 eingesparte Tonnen. Wenn sie sich teilen, sind das immer noch 200, was sind das denn, 270 Tonnen pro Person. Also so oft könnte er sein Auto gar nicht stehen lassen, um so viel CO2 einzusparen.
Ja,
anderes
stimmt.
Beispiel, ne, Berliner Tech-Startup, die eine der dreckigsten Branchen überhaupt ist die Zementindustrie. Also Beton ist für 8% der globalen Emissionen verantwortlich. Was die machen, wow, ist, die haben jetzt nicht einen Wunderbeton erfunden, die haben einfach nur, wie Beton gemischt wird, und das Intensive am Beton ist sozusagen die Klinker, die chemischen Prozesse, ist nicht nur die Energieintensität der Hitze, sondern die chemischen Prozesse selbst. Und das wird effizienter gemischt, durch KI gesteuert. Und dadurch sparen die 15.000 Tonnen CO2, wenn das in einem Werk investiert wird oder integriert wird. Und das heißt, wenn sich also quasi dieses Startup mit 2 Leuten aus diesem Zementwerk zusammensetzen, hat eine Handvoll Menschen einen Footprint, ein Handprint erzeugt, so lange könnten wir gar nicht leben, um das privat hinzubekommen. Das heißt, Handprint, unglaublich wichtig. Wer dazu mehr wissen will, Gabriel Baunach hat ein ganz tolles Buch dazu geschrieben, das heißt Hände hoch, Klimawende.
Cool.
Handprint, ganz wichtig. Also, und daher rede ich quasi mit ganz vielen Unternehmern und Unternehmerinnen, um zu schauen, wie haben sie ihren Handprint maximiert. Willst du noch eine Frage stellen?
Nee,
monologisiere ich so.
Nee, alles. Ich höre gespannt zu.
Ein Ding, wo zum Beispiel du deinen Handprint maximierst, finde ich großartig. Du lädst Menschen ein, hast sie im Podcast und nutzt sozusagen deine Medienreichweite. Das ist auch eine Art des Handprints.
Ja, total. Und wir müssen ja auch vor allen Dingen, wir müssen ja Wissen auch, also nicht nur sensibilisieren, wir müssen ja auch vor allen Dingen Wissen irgendwie weitergeben und dadurch verbreiten. Und also Podcast ist natürlich ein guter Weg, sich auch mit Themen auseinanderzusetzen. Jetzt bin ich auch alles andere als eine Nachhaltigkeitsexpertin, aber ich lerne natürlich auch heute wieder irgendwie viel dazu. Multiplikatoren sind ja auch so das Thema, ne? Also, und ich meine, das ist ja auch ein Multiplikatoreffekt, wenn du sagst, über die Unternehmen zu gehen, über darüber, wie wir nachhaltiger produzieren können. Jetzt ist es natürlich auch durch zunehmende Regulatorik, hatte ich gerade mit Caro Kleist ja auch zugesprochen, was auch Unternehmen irgendwie tun können und auch müssen, um nachhaltiger zu sein. Können wir gleich auch nochmal drauf kommen. Aber du hattest eingangs gesagt, also du hast 5 Felder identifiziert.
Werbung. Möchtest du mehr von unserem heutigen Gast hören? Stell dir vor, wie diese Person live auf deiner Bühne spricht. Bei Disrupting Minds findest du nicht nur inspirierende Speaker, sondern auch viele bekannte Stimmen aus unserem Podcast. Egal, ob du ein Event planst oder einfach nur nach frischen Ideen suchst, wir haben genau die richtige Person für dich. Am besten schaust du gleich vorbei auf www.disruptingminds.com. Ende der Werbung.
Also das eine ist natürlich, man muss sich einfach auf den Weg machen, weil, seien wir ehrlich, wir brauchen nicht auf den Rest der Welt erwarten. Ne? Wenn wir uns alle nur an die Gesetze halten, haben wir nichts gerettet. Also das
Klar.
heißt, Nachhaltigkeit hängt immer davon ab, dass ich es persönlich in die Hand nehme, Verantwortung übernehme und weitergehe als das, was mein Job offiziell von mir verlangt. 5 Felder Also in ganzer Schnelle, das erste ist, es sind alles Menschen, die einen hohen Grad an Selbstführung haben, hohe Kompetenz an inneren Führungsqualitäten. Sie schaffen es, sozusagen Nachhaltigkeitswissen in der Organisation aufzubauen, die Sustainability Literacy zu erhöhen. Die investieren in der Regel in eine wertegetriebene Transformation, das ist ein Unterschied zu normaler Transformation. Sie setzen auf die Twin Transformation, also die Synergien von Digitalisierung und Nachhaltigkeit, und sie gehen Dinge immer in der Regel in einer Win-Win-Win-Situation. Also sie kapieren, dass ich Nachhaltigkeit wirklich nicht allein im eigenen R&D-Lab, sondern in der Regel nur wirklich im Ökosystem, und das heißt nicht nur mit den Lieferanten, sondern auch teilweise mit der härtesten Konkurrenz gemeinsam lösen wirst, lässt. Mhm. Was heißt das im Detail? Können wir gerne in die einzelnen Themen reinschauen, jeweils mit einem Beispiel.
Mhm. Also fangen wir an, Selbstführung.
Selbstführung. Es fängt damit an, das hatten wir schon, zu erkennen, dass Nachhaltigkeit einfach auch ein starkes emotionales Thema ist. Ein Thema, das mich vor die Frage stellt, für was stehe ich? Mhm. Wenn ich morgens in den Spiegel gucke, wer guckt mich da an? Wenn ich mein Unternehmen 20 Jahre, 30 Jahre geführt habe, was hinterlasse ich? Was will ich hinterlassen? Und auf dieser Ebene muss ich das für mich beantworten. Was bin ich bereit dafür zu geben? Und Menschen, die das machen, schaffen dann wirklich Erstaunliches. Also ich hatte im Podcast einen Chemieunternehmer sozusagen. Er hatte ein Familienunternehmen, ne, mit so, ich glaube, im zweistelligen Bereich von Angestellten. Was sie gemacht haben, ist, die haben Biozide produziert. Also das heißt, sie haben Insektentötungsmittel für den Heimgebrauch produziert, damit wir daheim von Schnaken nicht gestört werden und dergleichen. Also ich sag mal, weniger Nachhaltigkeit kann man nicht sein, ne? Er hat es aber geschafft, sein Unternehmen wirklich um 180 Grad zu drehen zu einem Ökosystemdienstleister. Also mehr Transformation, mehr Bilderbuch-Transformation wirst du nie finden. Mhm. Der einzige Grund, warum er das aber geschafft hat, ist, weil er wirklich auf der Werteebene, seiner ganz persönlichen Werteebene angefangen hat. Sein Wert war Respekt. Das ist ein Mensch, der geht frisch rasiert mit Krawatte ins Office und sieht alle Mitarbeitenden, obwohl er nur, keine Ahnung, 20 sind, die er wahrscheinlich alle schon seit 10 Jahren kennt. Aber irgendwann hat jemand gefragt, so Mensch, so, ne, deine Werte, Reckhaus ist das, Hans-Dietrich Reckhaus, ist Respekt. Mit Menschen klappt das ja super, aber irgendwie so mit Lebewesen anderen hast du es nicht so, oder? Und die Frage hat ihn wirklich getriggert. Das kann man als gestandener Familienunternehmer, kann man sich das einfach weglächeln. Ne? Kann sagen, so, was willst du denn? Mein Unternehmen läuft, ne? Und kann so tun, als ob das ein bisschen gefühlig oder woke oder sowas wäre, ne? Aber nein, er hat diese Frage ernst genommen. Er hat sie an sich rangelassen, hat sich davon berühren lassen. Und um es kurz zu machen, er hat dann einfach gesagt, ich will mit meinem Unternehmen einen Beitrag leisten. Und da haben natürlich alle gesagt, spinnt der völlig. Also die Mitarbeiter haben gedacht, der Chef dreht durch, die haben Angst, um ihre Arbeitsplätze bekommen. Ne? Ein, zwei sind sogar gegangen. Aber er hat es geschafft eben, weil es ihn so tief bewegt hat, über Jahre hinweg tatsächlich zwei Dinge zu machen. Er hat Insektenausgleichsflächen geschaffen. Also das heißt, Wiesen, Kräuterflächen, wo Insekten, quasi, wo er die Biomasse der Insekten in Deutschland mehrt. Hat da ein Siegel draufgepackt, verkauft das Siegel, sogar an Wettbewerber, an Baumärkte, Supermärkte, verdient damit jetzt Geld mit seinem visionären Geschäft, hat aber Jahre gebraucht, das aufzubauen, ist jetzt damit sozusagen, verdient er mehr als in seinem alten Geschäft, das eben aus Fallen bestand. Da aber ist er im Markt geblieben und hat gesagt, ich bleib im Markt, weil sonst kauft meine Mitbewerber die Maschinen und dann machen die den gleichen Mist, wie ich ihn gemacht habe. Hilft ja nichts. Das heißt, er ist dort, aber das hat er transformiert, sein Geschäft. Das heißt, er ist von Insektizidfallen zu Lebendfallen übergegangen. Auch völlig bescheuert, muss man den Leuten ja erstmal erklären. Aber er hat gesagt, wenn meine Produkte eh im Regal stehen, dann nutze ich die zur Aufklärung. Mhm. Das heißt, er hat sozusagen traditionelles Geschäft umgebaut, visionäres Geschäft aufgebaut. Das hat Jahre gedauert, aber er hat diese Transformation geschafft, weil es ihm wirklich wichtig war und er sich damit gegen alle Widerstände durchsetzen konnte.
Richtig cool. Jetzt, das hat sich ja angeboten, natürlich vom Geschäft her, wobei auch da muss man erstmal A drauf kommen, B den Mut auch haben, ne, das so zu drehen. Aber wertgetriebene Transformation gibt es wahrscheinlich noch ganz viele gute Beispiele.
Das wäre der zweite Punkt. Also der erste war Selbstführung. Das heißt, ich muss wirklich erkennen, was sind meine Werte. Wissen, es ist ein psychologisches Thema und dann erst wenn ich im Kern meinen Zugang dazu gefunden habe, werde ich in der Lage sein, den Rest der Mannschaft im Unternehmen mitzuziehen, authentisch zu führen. Heißt, ich muss natürlich auch privat walk your talk. Das ist so Selbstführung. Ne? Dann wertegetriebene Transformation ist der zweite Teil. Die meisten Leute denken so, wir machen Nachhaltigkeit nebenher, wenn am Ende des Quartals noch Geld übrig ist.
In diesem Fall hat aber doch auch der erste Punkt Selbstführung in den zweiten
Übergeführt, ne? Nahtlos, ja, genau. Nahtlos übergeführt. Da hast du recht. Und aber eben, das normalerweise denken die Leute, Nachhaltigkeit machen wir nebenher, wenn wir es uns leisten können. Gerade jetzt, die wirtschaftlichen Zeiten sind extrem schwer, die Energiepreise sind hoch, die Fachkräfte fehlen, alle Unternehmen wandern in die USA ab, ne? Denkt man sich so, sorry, kommen irgendwie in Q5 wieder gefühlt. Also, kommen nächstes Jahr 25 wieder. Falls wir dann noch Geld haben, kümmern wir uns drum, was wir nachhaltig machen können, ne? Aber so läuft es halt nicht. Nachhaltigkeit geht nur als Transformation. Es geht nicht, wenn wir ein Produkt ein bisschen weniger schlecht machen, dafür aber deutlich teurer machen, weil die Kunden zahlen nicht dafür. Der Endkonsument will Nachhaltigkeit, bis er vor der Supermarktkasse steht und dafür zahlen muss. Dann ist Nachhaltigkeit nur noch zu 6% kaufentscheidend. Also auf Konsumenten brauchen wir da nicht warten. Ne? Es geht also nur, wenn Nachhaltigkeit Teil der Wertschöpfung ist. Wenn ich mein Geschäftsmodell umbaue, so dass von vornherein Nachhaltigkeit da ist, so wie Herr Reckhaus das gemacht hat. Das geht eben nur mit Transformation. Ja. Und anders als digitale Transformation greift diese Transformation die Kernwerte des Unternehmens an. Digitale Transformation, dafür muss ich nicht über meine Kernwerte im Unternehmen diskutieren, muss auch nicht das Leitbild neu erfinden. Bei Nachhaltigkeit muss ich das.
Ja, ja, total verstanden. Dann hattest du gesagt, Sustainability Literacy. Was heißt das?
Schön, aber ein schönes englisches Wort. Teilweise miterfunden, mega stolz drauf. Nein. Aber es ist ein unglaublich anspruchsvolles Thema. Ein schönes Beispiel. Ich hatte demnächst sozusagen zwei Menschen aus der Deutschen Bahn zu Gast, die darüber gesprochen haben, wie sie, du hast es vorhin angesprochen, es kommt sehr viel Regulation, wie sie zum Beispiel diese Regulation innerhalb der Bahn angehen. Und du hattest einen IT-Nerd aus der quasi IT-Tochter der Deutschen Bahn, da sind, ich glaube, fast 4.000, 5.000 Menschen, DB Systel. Und du hattest die Nachhaltigkeitsexpertin, die lange sozusagen den Nachhaltigkeitswissens- und Expertisebereich der Deutschen Bahn geleitet hat. Und wenn du jetzt in deinem Unternehmen plötzlich anfangen musst, Systeme einzuführen, die Umweltkennzahlen tracken, reporten, Maßnahmen ermöglichen, dann kannst du nicht einmal sagen, die Expertin sagt dem IT-Nerd, was er machen soll, sondern dieser Nerd muss genau verstehen, worauf es bei Nachhaltigkeit ankommt. Und dieses Verständnis, diese Literacy, also wie komplex Nachhaltigkeit ist, was man da alles beachten muss, die muss man erstmal aufbauen. Das heißt, man muss wirklich in Fortbildung investieren. Man muss dafür sorgen, dass die Menschen abgeholt werden, dass sie tief eintauchen. Also Christoph Hein war das, ist mittlerweile bei einem anderen Unternehmen, damals war er noch bei der Deutschen Bahn. Er hat wirklich gesagt, es braucht wirklich lange, bis man genau versteht, worum es geht, damit ich überhaupt erst die Lösung liefern kann, die es braucht, um das Ziel zu erreichen. Und das heißt, in meinem Unternehmen muss ich wirklich in Fortbildung, in Wissensaufbau, in Austausch investieren, sonst werde ich nicht nach vorne kommen, weil dafür ist Nachhaltigkeit zu komplex.
Ja, verstanden. Und das muss ich aber ja auch als Grundlage wahrscheinlich haben, um den regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden, oder?
Ja. Unbedingt. Also ich meine, keine Frage, ne? Regulatorischen Anforderungen in Deutschland, ich weiß nicht, nicht jeder, der zuhört, wird wissen, worum es sich jetzt beim Green Deal, der CSRD, der CSDDD handelt. Das ist sozusagen der regulatorische Rahmen in Europa, mit dem Europa die Umwelt- und Klimaziele erreichen will. Und dann gibt es harte Vorgaben, Reporting-Vorgaben, das heißt, die Unternehmen müssen wirklich die Hosen runterlassen. Und das ist mit einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden, vor allem am Anfang. Und das heißt, die stellen alle Leute ein, oder die wenigsten stellen Leute ein, die meisten bilden Menschen im Unternehmen fort. Und das ist sehr anspruchsvoll, keine Frage. Es ist sehr viel Arbeit, alle ächzen, alle stöhnen. Aber wenn wir diese Arbeit nicht machen, werden wir nichts verändern können. Weil erst wirklich durch diesen Transparenzprozess wissen wir zum allerersten Mal, was in Unternehmen los ist. Ganz kleines Beispiel, ne? Du musst halt wissen, also wenn du, die meisten haben bei Produktionsanlagen, haben die irgendwie einen Strom- oder Wasserzähler am Anfang der Halle. Die wissen halt, so viel Wasser verbrauchen wir im Jahr. Der weiß nicht, ist es die Maschine, ist es die Maschine oder jene Maschine oder der Prozess, oder liegt das einfach nur daran, dass jemand das Licht die ganze Nacht anlässt. Das heißt, wenn ich effektive Maßnahmen machen will, muss ich halt wissen, wo genau entsteht denn der Wasserverbrauch, der Stromverbrauch. Ist es, kann ich die Maschine verändern, muss ich sie verkaufen, muss ich sie austauschen, reicht es? Beispiel von meinem bekannten Fabian, wenn ich einfach nur eine Kaltwasserpumpensteuerung retrofitte. Und das alles weiß ich erst, wenn ich weiß, was wirklich los ist. Und dafür braucht es die Regulation, weil, seien wir ehrlich, Unternehmen machen sowas nicht freiwillig.
Ja, klar. Ja, aber auch total spannend. Natürlich auch dadurch, dass sie es müssen. aber besteht ja auch wirklich eine echte Chance, dann solche Beispiele, wie du es gerade mit dem Beton sagtest, ne, überhaupt, auch wenn man gezwungen wird, aber überhaupt solche Sachen irgendwie zu erreichen und das vielleicht auch tatsächlich als Chance für die Unternehmen zu begreifen, nicht nur als Bürde. Und da kommen wir wieder zu, das ist wieder so eine Wertegeschichte, wo wir vielleicht auch wirklich nicht nur positiven Impact, was die Nachhaltigkeit anbelangt, erreichen, sondern tatsächlich auch wirtschaftlich Potenzial da ist für Unternehmen.
Ja, das ist enormes Potenzial. Also es gibt zahlreiche Unternehmen, die mit Nachhaltigkeit Geld verdienen und da geht die Wahrnehmung im C-Level versus der Erhebung deutlich auseinander. Also wenn du 10 CEOs oder C-Level-Mitglieder fragst, quasi, wie sehen sie Nachhaltigkeit, dann werden die sagen, ich muss mich entscheiden zwischen finanziellem Gewinn oder Profit und nachhaltigem Profit oder Gewinn. Also da ist es nicht weit so mit diesem Triple Bottom Line, also finanziell, ökologisch und sozial, sondern die sagen so, nee, wir müssen erstmal Geld verdienen. Wenn du aber schaust, welche Unternehmen gerade erfolgreich sind im Markt, gibt eine Studie vom IBV, dem IBM Institute for Business Value, und die sagen, die Unternehmen, die Nachhaltigkeit eben transformativ angehen, haben in der Regel 50% höhere Chance, ihre Fachkräfte zu bekommen. Die haben wirklich in den unterschiedlichsten Bereichen, die relevant sind, das heißt Umsatzwachstum, Fachkräfte, Gewinnung oder Rendite, haben die einfach deutlich höhere Chancen, da besser zu performen und die Konkurrenz hinter sich zu lassen. Also wir müssen wirklich grundsätzlich drüber nachdenken, das Thema Nachhaltigkeit neu zu framen.
Mhm. Ja, guter Punkt. Du sagtest vorhin Twin Transformation als... Ja,
auch nochmal so ein dänglisches Wort, ganz schlimm, ich weiß.
What's that?
Also Twin Transformation hat sich in Deutschland im Sprachgebrauch noch nicht so durchgesetzt, aber im Kern geht es einfach darum, zu begreifen, dass natürlich schon einige Transformationen in Unternehmen laufen. In Deutschland seit 20 Jahren gefühlte digitale Transformationen.
Ja, stimmt. Immer eigentlich schon. Ne?
Und da kann man natürlich einerseits unglaublich viel draus lernen und zu merken, so, was haben wir aus der digitalen Transformation gelernt über Transformation an sich und wie wenden wir das jetzt auf Nachhaltigkeitstransformation an? Das andere ist aber, dass es natürlich keinen Sinn macht, zwei Transformationsprojekte parallel zu laufen, sondern zu schauen, was sind die Synergien? Und erfreulicherweise sind diese sehr, sehr groß. Also das heißt, man kann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ganz offensichtliches Beispiel, wir hatten es vorhin von den Regulationen oder von Daten, die ich brauche für effektive Nachhaltigkeitsmaßnahmen, die kriege ich natürlich nur, wenn ich digitalisiert habe. Das heißt, ganz lange, wenn man sich gefragt hat, vielleicht brauchen wir die Digitalisierung überhaupt? Ja, jetzt brauchst du sie, weil Nachhaltigkeit ohne Daten wird es nicht geben. Zumindest nicht effektive Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Und das heißt, ich brauche für die Digitalisierung nicht im besten Fall zweimal gleich viel Geld ausgeben, sondern vielleicht nur einmal oder anderthalb Mal. Das heißt, die Daten, die ich für die Nachhaltigkeit brauche, brauche ich genauso gut für den Einkauf, die brauche ich genauso gut für Bestände, für andere Abteilungen im Unternehmen. Also es macht Sinn, eine zentrale Datenstruktur im Unternehmen aufzubauen, die all diese verschiedenen Abteilungen bedient. Das andere ist, also das heißt, es zahlt gegenseitig aufeinander ein. Auch KI kann unglaublicher Enabler sein für effektive Nachhaltigkeitsmaßnahmen in den unterschiedlichsten Aspekten.
Ja, das glaube ich sofort. Beispiel, allein dadurch, was du halt alles irgendwie messen und auch schnell auswerten kannst.
Und auch Fachkräftemangel. Ne? Ich habe es ja vorhin gesagt, unglaublich anspruchsvolles Thema. Und Fachkräftemangel betrifft natürlich auch Nachhaltigkeitsfachkräfte. Das heißt, ich muss schulen, ich muss fortbilden, da kann KI unglaublich schnell helfen, Regulationen im Detail, in der Tiefe zu verstehen, Nachhaltigkeitsthemen schnell zu verstehen. Wenn ich Dinge nachschauen muss, muss ich nicht erst bei UI oder so anrufen, ganz teuer den Consultant einkaufen, der dann selbst erst nochmal googelt. Ja. Das heißt, ich kann sehr viel Geld sparen und ich kann automatisieren. Mhm. Also ja, plus es gibt ein paar Themen, die kann ich ohne KI gar nicht knacken. Also Logistik, ne? Ganz CO2-intensives Thema. Also normale quasi, ich sag mal, also ohne KI scheitere ich daran, zum Beispiel 400 verschiedene Knotenpunkte durchzurechnen und zu schauen, wie muss ich den Paketlieferanten schicken, dass der möglichst effektiv läuft. Und wenn ich da KI drauf ansetze, auf solche Probleme, dann kann ich wirklich große, große Potenziale heben, Effizienzpotenziale.
Mhm. Ja. Total gut. Dein fünfter Punkt, den du nanntest, war Ökosystemdenken.
Genau, Ökosystemdenken. Also das Problem ist, dass er Unternehmen, auch Mittelständler, gerade in Deutschland, der Hidden Champion, ne, hat irgendwann mal sein Patent entwickelt und ist global führend für, ich weiß nicht, Kettensägen, für Dichtungsringe, für was auch immer. Ne. Die haben alle ihre R&D-Abteilungen, sind sehr stolz drauf und was sie da machen, ist ungefähr genauso geheim wie die Coca-Cola-Rezeptur. Und klar hat man ein paar Partner, die man braucht, um das umzusetzen. Das Problem ist, bei Nachhaltigkeit wird das halt nicht funktionieren. Ganz viele Nachhaltigkeitsthemen scheitern daran, dass sich keine Allianzen bilden. Und das heißt eben nicht nur, dass ich offen und transparent mit meinen Lieferanten up- und downstream in der Lieferkette zusammenarbeiten muss, sondern eben in der Breite unter Umständen mit dem härtesten Wettbewerb. Weil erst dann wird es möglich, Standards einzuführen, auf die alle aufbauen. Mhm. Ganz einfaches Beispiel, Recycling. Ne? Es ist so offensichtlich, dass wir Plastik recyceln sollen. Und trotzdem verwenden wir immer Virgin Plastic. Also das heißt, frisch produziertes Plastik aus Öl. Und anstatt das Plastik, was wir schon mal quasi explorativ gewonnen haben, im Kreislauf laufen zu lassen. Und recyceltes Plastik ist halt so lange teurer als Virgin Plastic, wie es halt nur ein kleines Unternehmen wie Werner und Merz macht, aber so ein großer Player wie Coca-Cola sich drum drückt oder Procter & Gamble.
Naja,
ne?
Klar.
Solange die sagen, ja gerne, aber nur ganz, ganz wenig davon bitte und das machen wir irgendwie mit einer Massenbilanz und dann können wir nämlich verschleiern, wie viel davon echt recycelt ist und wie viel nicht. Und solange die nicht einsteigen in ein Recycling-System, kann das auch kein anderer nutzen.
Ja, und also erst, solange jeder alle, seine eigene Lösung schaffen muss, ja, macht total Sinn.
Auch ja, Datenstandards zum Übermitteln von Nachhaltigkeitsdaten quer durch die Industrie sind wichtig. Ja, oder auch Recycling, ne? Recap oder sowas. Also so ein Konzept wie Recap, das kennen wir alle, den recycelten Kaffeebecher oder richtig auch cool. Dosen. Das funktioniert nur, wenn alle Restaurants den verdammten gleichen Becher verwenden.
Ja,
wenn
stimmt.
Ich sehen, ich war, wo war ich? Das war auf einem Festival in Hamburg, glaube ich. Und da hatte halt jeder Stand seine verdammte eigene Glasgröße. Und das hat dann auch noch 3 Euro gekostet. Das heißt, ich gehe zum einen Bierstand, hol mir ein Bier, will es beim nächsten abgeben, merke dann, nee, der hat eine andere Glasgröße. Ich muss wieder zu dem anderen vorschleppen und muss da nochmal 10 Minuten in der Schlange stehen. Das ist natürlich klar, wenn alle den gleichen verdammten Becher verwenden, dann haben alle was davon und das System etabliert sich tatsächlich.
Ja, das stimmt. Oh Mensch, also das heißt eigentlich, ich bin jetzt gar nicht so negativ gestimmt, wie ich befürchtet hatte, zeige es nach unserem Gespräch heute. Nein, okay. Also verstanden, um es zusammenzufassen. Ja, ist alles wirklich nicht rosig, wenn wir nach vorne gucken und wir müssen alle irgendwie Narrative schaffen oder überlegen, wie wir es unseren Kindern erklären. Aber die gute Nachricht ist, es gibt ganz, ganz viel, was wir machen können und vor allen Dingen auch auf Unternehmensebenen können wir ganz, ganz viel machen und da ist das Potenzial sehr, sehr groß, eben doch Großes zu erreichen und wie du sagst, von Footprint zu Handprint zu kommen.
Und ich glaube, ich würde da gerne nochmal reingehen, weil ja, einerseits ja, es ist nicht rosig. Es ist nicht rosig, wenn man es durch eine Brille sieht, wie du oder ich, die in Frieden, Stabilität und Wachstum aufgewachsen sind. Es gibt sehr viele Menschen auf der Welt, für die ist das, was auf uns zukommt, jetzt schon Alltag. Mhm. Also die sind das schon gewohnt, mit Krisen, mit handfesten Krisen und Desastern umzugehen. Und deswegen ist auch ein wichtiges Ding für mein Kind, ist eben nicht zu sagen, ja, es ist nicht rosig, aber damit bestehst du es. Nein, ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, sozusagen, weil ich sag mal so, mein Sohn wird den Weg nach vorne nicht durch meine Vergangenheit definieren. Das Wichtige ist ihm eben zu vermitteln, es ist egal, wie die Welt um dich herum aussieht. Du wirst immer in der Lage sein, deine Werte zu verwirklichen. Du wirst immer in der Lage sein, die Situation mitzugestalten. Und das ist das, wovon dein Glück und deine Erfüllung abhängt. Und ich glaube, an diesen Punkt müssen wir kommen. Also eben auch nicht so, oh, es wird rosig und Doomsday, sondern also ich glaube, wenn man das wirklich an sich ranlässt und man damit abgeschlossen hat und sagt, okay,
du hast es mit deiner Hand.
Sachen, genau, ich habe es mit der Hand, wir brauchen Agency, also das Empfinden, ich kann ein Wörtchen mitreden und ich kann nach wie vor für das einstehen, was mich als Mensch ausmacht und davon hängt mein Glücksempfinden ab. Es hängt von Gemeinschaft ab, es hängt von einer sinnvollen Tätigkeit ab. Und ich weiß, für mich die sinnvolle Tätigkeit als Vater ist eben jetzt noch so viel wie möglich, diese Krisen zu entschärfen und gleichzeitig eben diese innere Resilienz aufzubauen, vorzuleben, wie man Krisen und Herausforderungen löst, gemeinsam, gemeinschaftlich, mit Würde. Und nicht, indem man hamstert und bunkert und Menschen, die nicht im eigenen Land sind, schlecht macht. Ja.
Richtig gut. Ein ganz, ganz schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr herzlich für das heutige Gespräch. Ich habe richtig viel gelernt.
Gerne, war mir eine große Freude.
Ich danke dir. Mach's gut, bis bald. Ciao.
Ciao.
Das war die neue Disrupting Minds Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gern auf den üblichen Kanälen. Also überall, wo es Podcasts gibt. Außerdem würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr den Podcast bewertet und weiterempfehlt. Danke, dass ihr heute dabei wart und wenn ihr mögt, bis Dienstag in 2 Wochen.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.